Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mehr als 3 Monate waren sie in der Hand der Terrormiliz Islamischer Staat. Nun sind alle 49 Geiseln, die aus dem türkischen Generalkonsulat in Mosul entführt worden waren, wieder frei. Die genauen Umstände sind noch unklar. Zehntausende Kurden flüchten unterdessen vor den Kämpfern der Terrormiliz, die im Norden Syriens weiter vorrücken, unter anderem auf die Grenzstadt Ain al-Arab. Die türkische Regierung öffnete mehrere Grenzübergänge für die Flüchtlinge.
Den Krieg zum Greifen nah und ein Menschenstrom, soweit das Auge reicht. Von Syrien aus nähert er sich der türkischen Grenze unweit von Şanlıurfa. Den ganzen Tag über versiegt er nicht. Zu den etwa 30.000 Jesiden, die in den letzten Wochen in die Türkei geflohen sind, kommen allein heute geschätzt mehr als 50.000 Kurden. Sie weichen einer Großoffensive der IS im Norden Syriens. Deren Ziel die grenznahe Stadt Ain al-Arab, auf Kurdisch Kobani. Neben rund 200.000 Einwohnern leben dort in diesen Tagen etwa nochmal so viele kurdische Flüchtlinge. Die von mit Panzern und Raketen schwer bewaffneten IS-Kämpfern eingekesselte Stadt droht erobert zu werden. 60 Dörfer in der Umgebung sollen bereits gefallen sein. Mit schweren Geschützen haben sie auf uns geschossen. Viele von uns wurden getötet. Und die, die sie fangen konnten, haben sie regelrecht aufgeschlitzt. Doch die Meldung des Tages in der Türkei ist eine andere. Laut Regierung ist es dem türkischen Geheimdienst gelungen, die 49 Geiseln aus der Gewalt von IS zu befreien. Mehr als 3 Monate waren sie Gefangene der Dschihadisten im irakischen Mosul gewesen. Die Aktion sei ohne Gewalt und ohne Lösegeld erfolgt, betonte die Regierung, ohne jedoch Details zu nennen. Unter den Befreiten Konsul Öztürk Yilmaz. Mosul ist derzeit der gefährlichste Platz der Welt. Tausende wurden dort getötet. Es ist ein Zentrum des Terrorismus.
Die Befreiung der Geiseln im westlichen Ausland löst das nicht nur Erleichterung, sondern auch Erwartungen aus. Schließlich war es der Verweis auf eben diese Geiseln, mit dem die türkische Regierung, immerhin eine Regierung eines NATO-Landes, ihre auffallende Zurückhaltung im Kampf gegen IS gerechtfertigt hat.
Der IS-Terrormiliz schließen sich nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes auch Minderjährige aus Deutschland an. Mindestens 24 Jungen und Mädchen seien nach Syrien und in den Irak ausgereist, sagte Behördenchef Maaßen der Rheinischen Post. Der Jüngste sei 13 Jahre alt. Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass insgesamt etwa 400 Menschen Deutschland verlassen haben, um sich in Syrien und im Irak der IS-Terrormiliz anzuschließen. Im Ukraine-Konflikt haben die Parteien einen weiteren Schritt aufeinander zugemacht. In der Nacht vereinbarten ihre Verhandlungsführer eine 30 Kilometer breite waffenfreie Pufferzone für die umkämpften Gebiete in der Ostukraine. Überwachen soll dies die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die Vereinbarung soll innerhalb von 24 Stunden umgesetzt werden. In der betroffenen Region wird bislang allerdings noch gekämpft.
Der neue Aktionsplan für den Frieden in der Ukraine war kaum in Minsk verkündet, da erschütterte eine gewaltige Detonation die Rebellenhochburg Donetsk. Ein Artilleriegeschoss war in eine Munitionsfabrik in der Nähe des umkämpften Flughafens eingeschlagen. Dort verläuft derzeit die Front zwischen Regierungstruppen und prorussischen Rebellen. Dabei hatten sich Vertreter der beiden Konfliktparteien und Russlands zuvor auf eine 30 Kilometer breite Pufferzone rund um die Gebiete Donetsk und Luhansk geeinigt. Sie sollen die beiden Konfliktparteien voneinander trennen. Über den wichtigsten Punkt, den zukünftigen Status der beiden selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, wurde in Minsk nicht verhandelt. Wir sehen das anders als die ukrainische Regierung. Die ukrainischen Parlamentswahlen im Oktober werden in Donetsk und Luhansk jedenfalls nicht abgehalten. Erstmals traf nun heute auch in Donetsk ein russischer Konvoi mit Lebensmitteln ein. Wie die anderen war auch dieser ohne Zustimmung der ukrainischen Regierung über die Grenze gerollt. Die Situation bleibt also angespannt. Die Menschen trauen den Verhandlungsergebnissen nicht. Trotz aller Gespräche über einen Waffenstillstand gehen die Gefechte hier immer weiter. Jeden Tag wird hier geschossen. Wir werden angegriffen und gerade auch heute. Trotz aller Beteuerungen über einen Waffenstillstand sind die Menschen in der umkämpften Rebellenhochburg Donetsk zurückhaltend. Immer wieder ist die Feuerpause gebrochen worden. Der Kampf um den Flughafen hält an. Alleine heute kam es dort immer wieder zu Detonationen. Und so gleicht die Millionenmetropole einer Geisterstadt. Kaum einer kehrt zurück. Und die, die geblieben sind, sind unversöhnlich gegenüber Kiew.
Die SPD stellt eine Reihe von Bedingungen für ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Bei einem nicht öffentlichen kleinen Parteitag beschlossen die Delegierten ein Papier, das SPD-Chef Gabriel mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund erarbeitet hat. Darin heißt es, ein Abkommen dürfe Arbeitnehmerrechte, Verbraucherschutz, Sozial- und Umweltstandards nicht gefährden. Eine Rolle spielt dabei auch das bereits ausgehandelte Abkommen der EU mit Kanada.
Protest vor der SPD-Zentrale gegen die geplanten Freihandelsabkommen der EU mit Kanada und den USA. Martin Schulz, EU-Parlamentspräsident, verspricht den Demonstranten, dass europäische Standards in den Verhandlungen verteidigt würden. Und genau wie Sie sieht er das größte Problem in den geplanten internationalen Schiedsgerichten, die es großen Konzernen ermöglichen würden, gegen einzelne Staaten zu klagen.
Das sind Instrumente, die sind eingeführt worden vor 40, 50 Jahren, um Investorenschutz in autoritären Regimen oder in Staaten mit hoher Korruption zu gewährleisten. Aber ich glaube, die Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada sind Rechtsstaaten, in denen es ein funktionierendes Rechtssystem gibt.
Immer lauter war in der SPD der Protest gegen die Freihandelsabkommen geworden. Parteichef Gabriel legte heute deshalb ein Positionspapier vor, das er zuvor mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund abgestimmt hatte. Auch darin steht, dass es keine Verschlechterungen bei Sozial-, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards geben dürfe. Es soll aber weiter verhandelt werden.
Im Parteivorstand einstimmig und eben im Konvent mit nur 7 Gegenstimmen ist der Position gefolgt worden, die ich dort vorgetragen habe. Keine Unterbrechung. Kein Neuanfang, sondern Beschreiben dessen, was wir erwarten von diesem Abkommen.
Denn dazu gehöre auch, dass die Verhandlungen über die Freihandelsabkommen in Zukunft offener und transparenter als sie bisher sein müssten. Dass der Abbau von Zöllen mehr Handel und mehr Wohlstand schafft, ist auch bei der SPD unbestritten. Doch in der Partei sind die Befürchtungen groß, dass ein Freihandelsabkommen auch deutsche Sozialstandards, wie etwa den Mindestlohn, bedrohen könnte. Die SPD will die Verhandlungen nicht aussetzen. Sie will aber, dass die EU nun deutlich härter als bisher auftritt, vor allem gegenüber den USA.
Wenn Sie mehr über das geplante Freihandelsabkommen wissen möchten, die wichtigsten Fragen zu den Verhandlungen zwischen der EU und den USA beantworten wir auf tagesschau.de. Der neue Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ciemiak, hat CDU und CSU zu mehr Strategiedebatten aufgefordert. Man müsse davon wegkommen, nur über Tagespolitik zu sprechen, sagte der 29-Jährige. Ciemiak war gestern Abend an die Spitze der Nachwuchsorganisation der Unionsparteien gewählt worden. Er folgt auf Philipp Missfelder, der die JU 12 Jahre lang geführt hatte. Köln hat einen neuen Erzbischof. Mit einer Festmesse im Dom wurde Rainer Maria Wölki offiziell ins Amt eingeführt. Der bisherige Kardinal im Bistum Berlin war im Juli von Papst Franziskus ernannt worden. Er tritt die Nachfolge von Kardinal Meißner an, der das größte und reichste deutsche Bistum 25 Jahre lang geleitet hatte.
Ein strahlender Erzbischof auf dem Weg ins neue Amt. Rainer Maria Wölki, der gebürtige Kölner, will als Diener und Helfer das größte deutsche Bistum führen. Während des feierlichen Pontifikalamts die Übergabe des Petrusstabs von seinem Vorgänger, dem umstrittenen Kardinal Meißner. Wölki war Weihbischof unter Meißner, gilt als konservativ, aber gesprächsbereit. Als Berliner Kardinal suchte er den Dialog mit Protestanten, Andersgläubigen, Homosexuellen. Ungezwungen und mit großer Ausdauer begegnete er nach dem Gottesdienst den vielen Gläubigen vor dem Dom. Seine Kirche will er menschenfreundlich und sozial engagiert gestalten, sich für Flüchtlinge einsetzen. Ein Erzbischof zum Anfassen.
Dass die Kirche nah bei den Menschen ist, das ist unsere Sendung, das ist unser Auftrag. Und das versuchen wir. Und dafür stehe ich und dafür gehe ich.
Populär ist Wölki auch durch seinen bescheidenen Lebensstil. Der Erzbischof führt seinen Haushalt selbst. Ein Signal, das bei den Menschen ankommt.
Von heute an wird auf der Wiesn wieder gefeiert. In den kommenden 2 Wochen werden 6 Millionen Menschen auf dem Münchner Oktoberfest erwartet.
Botschaft ist auf eine friedliche Wiesn.
Vier Schläge brauchte Münchens Oberbürgermeister Reiter, um das erste Fass anzuzapfen. Eine Maß kostet in diesem Jahr erstmals mehr als 10 Euro. Das Oktoberfest geht auf das Jahr 1810 zurück, als die Hochzeit von Kronprinz Ludwig mit Therese von Sachsen-Hildburghausen prunkvoll gefeiert wurde. In der Fußball-Bundesliga hat der SC Paderborn für eine weitere Überraschung gesorgt. Der Aufsteiger rückte nach einem 2:0 gegen Hannover an die Tabellenspitze.
Partystimmung in Paderborn. Der Außenseiter aus der Fußballprovinz düpiert die ganze Liga. Vor mit 15.000 Zuschauern ausverkauftem Haus ging der Gastgeber in den dunklen Trikots nach dem Seitenwechsel in Führung. Elias Katschunga grüßte nach dem 1:0 in der 71. Minute als Torschütze vom Dienst. Es war bereits sein dritter Treffer in der laufenden Saison. Hannover drängte mit Macht auf den Ausgleich, doch mit einer starken Parade vereitelte Torwart Kruse die beste Chance der 96er durch Schulz. Die Entscheidung fiel in den letzten Sekunden der Nachspielzeit durch ein fast unglaubliches Tor. Ausgerechnet der ehemalige Hannoveraner Moritz Stoppelkamp drosch den Ball aus neuer Bundesliga-Rekordentfernung in das verlassene Gästegehäuse. Ein Treffer für die Bücher aus nachgemessenen, sage und schreibe, 83 Metern. Es gab etwas zu feiern an einem Tag, an dem Geschichte geschrieben wurde in Paderborn.
Der neue Trainer beim Hamburger SV heißt Josef, genannt Joe Zinnbauer. Und er feierte mit dem 0:0 einen beeindruckenden Einstand gegen den in Schwarz spielenden FC Bayern. Claudio Pizarro hatte eine der wenigen Chancen der ersten Hälfte, in der sich der HSV lauf- und zweikampfstark zeigte und dem FC Bayern das Leben schwer machte. In der zweiten Hälfte kam auch der HSV zu seinen Chancen, wie hier durch Nikolai Müller. Bayern war immer spielbestimmend, aber nie zwingend vor dem Tor. Philipp Lahm scheiterte hier an Drobny. Nach 88 Minuten hatte Thomas Müller nach dem Fehler von Giroud die Führung für die Gäste auf dem Fuß. Fast führte noch einer der Ausflüge von Manuel Neuer zu einem Tor, aber am Ende blieb es beim insgesamt gerechten 0:0 zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern München. Josef Zinnbauer hat der Mannschaft nach dem Saisonfehlstart neues Leben eingehaucht.
Und hier die weiteren Ergebnisse. Augsburg-Bremen 4:2, Schalke-Frankfurt 2:2, Stuttgart-Hoffenheim 0:2. Im Spiel Mainz gegen Dortmund steht es kurz vor dem Ende 2:0. Bereits gestern trennten sich Freiburg und Berlin 2:2. Morgen trifft dann noch Wolfsburg auf Leverkusen und Köln empfängt Mönchengladbach. Die Tabelle. Neuling Paderborn erstmals in der Vereinsgeschichte aufgrund der besseren Tordifferenz Tabellenführer. Punktgleich dahinter Hoffenheim und München. Augsburg ist Siebter. In der zweiten Hälfte Frankfurt auf Rang 11 vor Bremen, Wolfsburg und Freiburg. Die Abstiegszone besetzen Schalke, Hamburg und Stuttgart. Nun die Lottozahlen. 1, 6, 14, 40, 42, 47, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 21. September.
Ein Tief über Skandinavien lenkt kühlere Luft heran und die verdrängt die feucht-warme Luft aus Deutschland. Dabei entwickeln sich weitere, zum Teil unwetterartige Gewitter, die vor allem in der ersten Nachthälfte unterwegs sind. Gegen Morgen breitet sich von der Nordsee Regen aus. Am Tag gibt's wieder zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, besonders in der Südosthälfte auch mit Unwetterpotenzial. In der Nordwesthälfte wird es später freundlicher. Der Wind frischt im Norden und Westen auf, an der Ostsee starke, an der Nordsee stürmische Böen. Am Alpenrand heute Nacht 10, am Oberrhein bis 17 Grad. Dort sowie in der Lausitz morgen bis 22, in der Eifel nur 14 Grad. Am Montag wechselhaft, im Norden und Osten windig, dabei wird es deutlich kühler. Besonders in der Osthälfte gibt Schauer und einzelne Gewitter. Am Dienstag im Osten noch stark bewölkt und örtlich etwas Regen, sonst wird es nach Nebelauflösung wieder freundlicher. Auch am Mittwoch erst Nebel oder Hochnebel, dann vielerorts sonnig. Im Norden fällt mitunter Regen.
Um 22.45 Uhr hat Thomas Roth diese Tagesthemen für Sie. Kampf gegen IS, die Rolle der Türkei und gefangen in der Großen Koalition, das Unbehagen in der SPD. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.